Trauben sind so leckere Früchte. Mögt ihr Trauben auch so gerne? Wenn man so eine Traube, der Hubert mag Trauben, ich auch. Wenn man so eine Traube abpflückt, so in den Mund nimmt, seid ihr die Beißer oder die Drücker? So zwischen Zunge und Gaumen so zerdrücken, wenn der Saft dann rauskommt und sich diese Süße im Mund entfaltet, das ist schon was Feines. Oder stellt euch ein leckeres Essen vor. Bandnudeln auf eurem Teller, schönes Stück gebratenes Lachs daneben, gebratener Lachs und dann so eine Spinatsoße darüber. Und was passt dazu besser als ein schöner Schluck kalter Riesling? Das sind so Dinge am Weinstock, die mich begeistern. Weinstock, Wein, Trauben ist etwas, was mich von klein auf begleitet, was ich von klein auf kenne. Kennt ihr eigentlich so richtig deutsche Trauben oder kennt ihr nur die Supermarkttrauben, so diese großen, dicken? Wer die kleinen Deutschen noch nicht kennt, der weiß nicht, was wirklich Trauben sind und wie gut Trauben wirklich schmecken. Wir hatten früher, als ich klein war, zwei Weinberge. Es waren so zwei kleine Hänge am Ortsausgang. Und meine Erinnerungen, die ich daran habe, als wir diese Weinberge noch bebaut haben, sind irgendwie keine besonders schönen. Ich weiß nur, dass mir als Kind furchtbar langweilig war, wenn ich mit musste, wenn meine Mutter und meine Oma den Weinberg geschnitten haben, die Reben hochgebunden haben und ich wusste nicht, wie die Zeit vergehen sollte. Aber irgendwie habe ich es überlebt. Oder dann später, als dann die Zeit der Lese war, erinnere ich mich an furchtbar kalte Füße in dieser Zeit, so im Herbst. Wenn man da war und bis das endlich fertig war. Aber eins habe ich noch als sehr schön in Erinnerung. Wenn wir dann nach Hause kamen, wir hatten im Hof hinten links so einen Keller, unser Weinkeller. Da stand eine Kelter. Und ich erinnere mich noch genau wie ich, an den Geruch, wenn die Trauben in der Kelter waren und die Kelter gedreht wurde und gepresst wurde und dann so dieses trübe, bräunliche, diese trübe, bräunliche Most rauskam aus der Kelter und ich habe noch diesen Geruch in der Nase und diesen Geschmack im Mund. So dieser einzigartige, süße Traubengeschmack, so intensiv. Dieser Geschmack, der so schön ist, den man so sehr mit Vorsicht genießen muss, weil er so eine echt durchschlagende Wirkung hat. Später als Jugendlicher kann ich mich daran erinnern, dass ich sehr gerne bei meinen Nachbarn mitgeholfen habe bei der Traubenlese. Ich habe gerne diesen grüne Bütte auf dem Rücken getragen, bin dann durch die Reihen gegangen, wo die anderen ihre Eimer reingeschüttet haben und das Ganze dann zum Wagen zu tragen und zu sehen, wie diese Kübel dort voll und voller wurden. Das Thema Weinberge haben meine Eltern dann relativ bald beendet, weil es einfach von dem Aufwand und dem anderen, was sonst noch alles dabei war, einfach zu viel war. Und dann wurden diese Weinberge liegen geblieben. Und ich bin vorletzte Woche, als ich bei meiner Mutter zu Besuch war, bin ich mal an diesen Weinbergen vorbeigefahren und habe euch mal ein Bild mitgebracht. So sehen Weinberge aus, wenn sie, das sind jetzt 40 Jahre wahrscheinlich, wo sie nicht mehr bearbeitet wurden, da sieht man keinen einzigen Weinstock mehr. Was man sieht, das sind Schwarzdorn, Brombeeren und Pflaumenhecken. Aber von Wein ist da nichts mehr zu sehen. Es sah mal so aus. Das ist ein sehr unscheinbarer Weinstock, den man hier sieht. Wenn man den so sieht, denkt man, das ist so ein knorriges Ding, das da in der Landschaft steht. Was soll daraus werden? Aber so sieht der Weinstock aus. Das sind Reben, die oben dran sind, die dann an den Drähten befestigt werden. Die kriegen dort ihren Halt, dass sie dort das Wachstum entfalten können, für das man diese Trauben haben möchte. Aber wie gesagt, wenn man 3, 4, 5, 6, 7, 10 Jahre nichts macht, dann sieht es so aus wie auf dem Bild vorher. Jesus stellt sich vor, ich bin der Weinstock. Ich bin der Weinstock. Und zwei Verse vorher, bevor er diese Worte beginnt, lesen wir, dass Jesus gesagt hat, ich werde nicht mehr viel mit euch reden können. Das war dieser letzte Tag im Leben Jesu, bevor er ans Kreuz ging. da hat er darüber gesprochen, über den Weinstock. Und Jesus hat bewusst zu seinen Jüngern gesagt, ich werde nicht mehr viel mit euch reden können. Und wenn ich solche Worte höre, dann bekommt das, was jetzt gesagt wird, eine viel größere Bedeutung. Das, was jetzt kommt, das ist wirklich essentiell. Da wird nicht dumm rumgeschwätzt, da wird nicht ein bisschen Smalltalk gehalten, sondern das, was dann kommt, das ist wirklich wesentlich. Nach dem Passamahl, wo Jesus mit seinen Jüngern zusammensaß, lief Jesus mit seinen Jüngern in Richtung dieses Gartens Gethsemane. In wenigen Stunden würde Jesus verhört werden, er würde verspottet werden, geschlagen, gedemütigt, verurteilt und am Kreuz hingerichtet werden. Für diese Jünger, die Jesus nachgefolgt sind, begann jetzt diese unglaublich schwere Zeit. Und schon seit einigen Stunden hat Jesus über diese bevorstehende Zeit gesprochen, um seine Jünger auf das vorzubereiten, was kommen würde. Eine Zeit, in der er nicht mehr mit ihnen unterwegs sein würde. Die letzten beiden Ich-Bin-Worte, die Jesus gesagt hat, die uns von Johannes überliefert sind, sind Worte, die Jesus nur noch seinen Jüngern gesagt hat. Die ersten fünf hat er immer vor großen Mengen gesagt, aber diese letzten beiden hat er gezielt nur noch zu seinen Jüngern gesagt. Und Jesus ist, wie gesagt, mit seinen Jüngern auf dem Weg nach Gethsemane. Und der Weg dort führt durchs Kidron-Tal. Und wir sind in der Zeit des Passa, das ist die Zeit, wo der Vollmond am Himmel steht. Und wahrscheinlich auf diesem Weg schien so der Vollmond auch auf so einen Weinberg, an dem sie vorbeigingen. Und vielleicht schien gerade so ein heller Schein auf so einen Weinstock mit dicken Trauben. Und da beginnt Jesus, diese Worte an seine Jünger zu richten. Johannes 15. Ich bin der wahre Weinstock. Und mein Vater ist der Weinbauer. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab. Eine Rebe aber, die Frucht trägt, schneidet er zurück. So reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Ihr seid schon rein. Ihr seid es aufgrund des Wortes, das ich euch verkündigt habe. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, geht es ihm wie der unfruchtbaren Rebe. Er wird weggeworfen und verdorrt. Die verdorrten Reben werden zusammengelesen und ins Feuer geworfen, wo sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt. Eure Bitte wird erfüllt werden. Dadurch, dass ihr reiche Frucht tragt und euch als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters offenbart. In diesen 8 Versen steckt so viel an Weisheit, an Informationen. Und ich habe den Eindruck, auch nach all dem Vorbereiten, an all dem Arbeiten daran, dass ich heute Morgen nur so ein bisschen an der Oberfläche kratzen kann. Und ich war heute Morgen auch nochmal so im Gebet, dachte, ja, wie kann ich das alles noch zusammenfassen? Wie kann ich das weitergeben? Ich fühlte mich so unfähig und dachte, das schaffe ich niemals. Und dann habe ich mich nochmal darauf besonnen, um was es da geht. Und habe gesagt, Jesus, ich kann heute Morgen auch nur Rebe sein und du bist der Weinstock. Was du durch mich fließen lässt, das fließt und das soll Frucht tragen. Und so hoffe ich, dass das, was ich heute Morgen mit euch teile, etwas ist, wo ihr etwas mit anfangen könnt, was eure Herzen inspiriert und was euch ermutigt, in der Nachfolge Jesu zu bleiben. Jesus sagt, ich bin der wahre Weinstock. Als die Jünger das gehört haben, haben sie wahrscheinlich gedacht, Jesus, hallo, Moment mal, der Weinstock, das ist doch Israel. Im ganzen Alten Testament, wenn vom Weinstock die Rede war, dann hieß das, es geht um Israel. Und das mit Israel und dem Weinstock, das war ja nicht so die Erfolgsgeschichte. Wenn wir Jesaja 5 lesen, dieses bekannte Weinberglied, da lesen wir, ich will singen von dem, den ich liebe, ein Lied von meinem Freund und seinem Weinberg. Ein Freund hatte einen Weinberg auf einer fruchtbaren Höhe. Er grub ihn um und entfernte die Steine und bepflanzte ihn mit den edelsten Reben. Was steckt da für eine Liebe dahinter? Einen Turm baute er mitten darin und hieb eine Kelte aus. Und dann wartete er auf die süße Frucht. Das ist total verständlich. Ja, da gibt sich jemand Mühe, baut einen tollen Weinberg, zäunt den ein mit einer Mauer außenrum, baut einen Turm, von wo aus man alles beobachten kann und in der Mitte eine Kelter, wo nachher, wenn der Wein, wenn die Trauben reif sind, wo die Weintrauben gepresst werden, wo der Saft rausgeholt wird. Und dann lesen wir, aber die Trauben waren sauer und schlecht. Habe ich nicht alles an meinem Weinberg getan? Warum hoffte ich auf süße Trauben und er bringt saure Frucht? Das war Gottes Erleben mit seinem Volk Israel, das er als Weinstock gepflanzt hat mitten in die Nationen. Israel war kein guter Weinstock. Und das Weinberglied geht so weiter, jetzt sage ich euch, was ich mit ihm tue. Ich reiße seine Hecke aus, damit es von Herden abgeweidet wird. Ich breche seine Mauer ab, dass es von allen zertrampelt wird. Zu einer Wüste soll es werden, nicht mehr beschnitten und gehackt und von Dornen und Disteln bedeckt. Und den Wolken will ich befehlen, dass kein Regen mehr auf ihn fällt. Gott hat mit dem Weinstock Israel, mit dem Weinberg Israel das gemacht, was mit dem in dem ersten Bild hier passiert ist. Nichts mehr gemacht und dieser Weinberg ist verwildert, da war nichts mehr los. Israel ist immer von Gott weggelaufen. Es hat sich entfernt und hat keine Frucht gebracht. In den Bible-Sessions bin ich da nochmal drauf eingegangen, gerade zu dieser Richterzeit, wo sich Israel immer wieder von Gott abgewendet hat. Gott hatte sich Israel gewählt, dass sie zu seiner Ehre leben sollten, dass in ihrer Mitte der heilige Gott sichtbar werden sollte. Er wollte ihr Gott sein und sie sollten sein Volk sein. Aber Israel hat Gott den Rücken gekehrt. Israel wurde daraufhin von Gott zur Seite gesetzt und hat gesagt, ich will nicht mehr mit euch weitermachen. Und jetzt steht Jesus auf und sagt, ich bin der wahre Weinstock. Und in diesem Text, den ich gerade gelesen habe, aus Johannes 15, gibt es drei Jobbeschreibungen. Und ich möchte gerne diese drei Jobbeschreibungen einmal mit uns durchgehen. Der Job des Weinstocks. Jesus sagt, ich bin der wahre Weinstock. Israel hat es nicht geschafft, aber Jesus ist der wahre Weinstock. Die Israeliten hätten Frucht bringen können, sollen, aber sie haben versagt. Durch Israel hätten die Nationen drumherum die Schönheit und die Herrlichkeit Gottes sehen sollen. Was ist die Aufgabe des Weinstocks? Aus dem Weinstock kommen die Nährstoffe, die Versorgung für die Reben. Und Jesus sagt von sich, ich werde euch versorgen. Ich werde für euch die optimalen Bedingungen schaffen, dass in eurem Leben Frucht gedeihen kann. Für uns Menschen ist das gar nicht so einfach. Kennt ihr diesen Reflex, dass man sich eigentlich nichts schenken lassen will? Am liebsten wollen wir uns doch etwas verdienen. Aber von Jesus dürfen wir etwas empfangen. Etwas, was wir nicht selbst verdient haben. Das fühlt sich doch komisch an. Ich habe nichts getan und trotzdem soll etwas wachsen. Wir leben doch so oft mit diesem Denken, ich streng mich an, ich tue was für Jesus und hoffentlich gibt er mir dann noch was zurück. Hoffentlich passiert dann was. So quasi, dass wir einen Deal mit ihm machen. Ich tue meinen Job, ich tue meinen Teil und dann tu bitte du auch deinen Teil und lass es mir gut gehen. Aber Frucht ist keine Belohnung. Frucht wächst, weil der Weinstock die Rebe so gut versorgt. Frucht kann auch die Rebe, wenn sie sich noch so sehr anstrengt, nicht aus sich rauspressen. Diese Rebe, die wir hier sehen, die kann nicht Schweißtropfen produzieren und drücken, dass dann plopp diese Weintrauben rauskommen. Jesus lässt seinen Reben vom Weinstock in die Reben, durch die Reben fließen und dann wächst Frucht. Was können wir also schon dazu tun, dass Frucht entsteht? Die zweite Jobbeschreibung ist der Job des Weingärtners. Was tut der Weingärtner? Von dem Weingärtner heißt es, dass er reinigt, dass er abschneidet, zurückschneidet, damit die Rebe mehr Frucht hervorbringt. Am Weinstock wachsen ganz viele Triebe. Und da wachsen viel mehr Triebe, als nötig sind. Und da wachsen viele Triebe, wo wo nichts dran wächst, wo einfach nur etwas wächst, nur was Grünes wächst. Aber dafür ist der Weinstock nicht da, dass solche Triebe daran wachsen, weil das die Kraft mindert für das, was eigentlich da sein sollte, nämlich Frucht. Stellt euch vor, ihr habt einen Kühlschrank zu Hause, der ist euch kaputt gegangen. Den benutzt ihr doch nicht als irgendein Regal. Ein Regal, da sucht ihr euch was Schönes aus. Ein Schrank, da sucht ihr euch was Schönes. Und nicht einen alten Kühlschrank, der nicht mehr funktioniert. Der wird rausgeschmissen. Und so ist das mit Reben, die nicht das tun, wofür sie gemacht sind. Ich habe mich mal ein bisschen reingelesen, bedeutet das eigentlich, einen Weinstock zu schneiden? Was macht da der Weingärtner eigentlich? Verschiedene Rebschnitte, zum Beispiel das Ausgeizen. Kennt ihr vielleicht auch von Tomatenstücken, wenn ihr Tomatenstücke im Garten habt. Geiztriebe, ihr seht das hier. Das hier ist ein Geiztrieb, der wächst hier zwischen dem Haupttrieb und der Blattachse. Aber dieser Geiztrieb, da passiert gar nichts. Der nimmt nur unnütze Kraft aus der Hauptleitung. Die bricht man raus. Das ist das, was auch der Weingärtner macht. Und wie viel von solchen Geiztrieben wachsen in unserem Leben? Wir sind gerade dabei, wir wollen eigentlich beten, wir wollen eigentlich in der Bibel lesen, aber nochmal ganz schnell Insta checken und nochmal ganz schnell auf Facebook reingucken, nochmal ganz schnell, da war doch was auf eBay und zack ist die Zeit weg. Ein zweites, was der Weingärtner macht, ist das Entspitzen. Spitzen wegschneiden. Dort, wo er eine Spitze wegschneidet, da gibt es einen Saftstau. Dann wachsen Blätter oben drüber, damit unten drunter Schatten entsteht. Ihr seht das hier auf diesem Bild. Ja, da ist, die Blätter sind quasi so ein Schatten für die Weintrauben. Das ist gut für die Weintrauben. Und vielleicht hast du in deinem Leben das auch schon mal erlebt, dass du vielleicht lange für etwas gebetet hast. Und dann hat Gott dir das geschenkt, aber dann wurde es dir auch wieder genommen. Oder dass etwas anderes dir weggenommen wurde, was dir so lieb war in deinem Leben. Ich habe das am Anfang dieses Jahres so intensiv erlebt mit dem Tod meines Vaters. Das war so ein schmerzhafter Prozess, der immer noch nicht abgeschlossen ist. Aber ich merke, dass durch diesen Prozess in meinem Leben etwas anderes gewachsen ist. Dieser Schmerz des Rückschnitts macht uns Angst. Aber wir dürfen vertrauen, dass der Weingärtner weiß, was er tut. Dass der Weingärtner sein Handwerk versteht und sehr viel Erfahrung hat und weiß, was er tut. Und dann gibt es in den Weinbergen den Rausschnitt. Da gehen die Winzer im Mai, Ende Mai und im Juni nochmal durch. Manchmal sind da schon Trauben dran. Und wenn man so an den Weinbergen vorbeigeht, sieht man mittendrin so Äste mit Trauben liegen. Und man denkt, warum tut er das? Warum schneidet er die weg? Er tut es, damit das, was wachsen soll, größer wird. Damit das stärker wird, dass das mehr Aroma entfaltet. Dass die Kraft konzentriert in das geht, was noch übrig bleibt. Und ich empfinde und habe den Eindruck, dass die Corona-Zeit, durch die wir gerade gehen, vielleicht auch die Krisenzeit, die wir als Gemeinde erleben, dass das was ist, wo Triebe weggeschnitten werden und wo wir nochmal ganz neu überlegen, worauf richten wir unseren Fokus? Was ist dran? Was ist das, was wirklich wichtig und was wirklich dran ist? Der Weingärtner schneidet aber nur weg, was dem Weinstock zu viel wird. Und was den Weinstock von einem guten Ertrag abhält, er hat einen Fokus, nämlich viel Frucht. Ich habe ein interessantes Bild bei C.S. Lewis gelesen, wo er schreibt, stellen Sie sich vor, Sie hätten ein lebendiges Haus. Nun kommt Gott und will das Haus neu erbauen. Anfangs verstehen Sie vielleicht noch, was er tut. Er bringt die Dachrinnen in Ordnung und dichtet das Dach ab und dergleichen. Das alles überrascht Sie nicht. Sie wussten ja, dass das nötig war. Dann aber fängt er plötzlich an dem Haus herumzuhämmern, dass ihnen Hören und Sehen vergeht und sie sich überhaupt keinen Reim darauf machen können. Was in aller Welt hat er vor? Die Erklärung ist, dass er ein ganz anderes Haus baut, als sie sich das vorgestellt haben. Hier baut er einen neuen Flügel an. Dort setzt er ein weiteres Stockwerk auf. Er baut Türme und legt Innenhöfe an. Sie dachten, er würde ein hübsches Häuschen aus ihnen machen. Aber er baut einen Palast und er hat sogar vor, darin einzuziehen. Gedanken von C.S. Lewis aus Pardon, ich bin Christ. das Rausschneiden. Und dann ist da noch die Rede von Abschneiden, von Sammeln und Verbrennen. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab. Und wenn jemand nicht in mir bleibt, dann geht es ihm wie der unfruchtbaren Rebe. Er wird weggeworfen und verdorrt. Die verdorrten Reben werden zusammengelesen und ins Feuer geworfen, wo sie verbrennen. Das sind Worte, die uns irgendwie aufschrecken. Feuer? Verbrennen? Was bedeutet das eigentlich? Mal eine Frage in die Runde. Oder vielleicht an dich zu Hause. Was denkst du? Was bedeutet das? Dass der Weingärtner Reben, die am Weinstock sind, abschneidet und verbrennt. Wie würdet ihr das deuten? Wer hat einen Vorschlag?
Das ist nötig für die Neuerung, sonst gar nichts Neues entsteht.
Aber was ist mit der Rebe, die abgeschnitten wird? Verbrennen. Geht es um die Hölle? Ich glaube, dass das schon sehr ernste Worte sind, die Jesus hier sagt. Dass der Weingärtner zu Recht Frucht an der Rebe erwartet. Aber dass etwas passieren kann, dass irgendwie keine Frucht in einem Leben von jemandem, der Christ ist, entsteht. Und ich glaube, Paulus schreibt im 1. Korintherbrief in Kapitel 3 etwas davon, wo er spricht von diesem Gericht, vor dem wir alle einmal stehen werden. Und dass dann unser Leben, das Bild, das Paulus gebraucht, ist so wie ein Feuer ist, das uns läutert. Wo all das, was in unserem Leben war, erhitzt wird und dann zeigt sich, was in unserem Leben wirklich Bestand hat. Ob wir mit Silber, Gold oder edlen Steinen gebaut haben, das wird Bestand haben. Und das wird belohnt werden. Und dann spricht Paulus aber auch, wenn jemand aus Holz, Heu oder Stroh gebaut hat, also aus minderwertigem Baumaterial, das verbrennt. Und dann heißt es, aber er selbst wird wie im letzten Augenblick aus dem Feuer herausgerissen. Ja? Menschen, die mit Jesus unterwegs waren, es kann sein, dass sie ihr Leben investieren in etwas, was keinen Bestand hat, wo keine Frucht daraus entsteht. Sie selbst werden gerettet, aber es wird nicht viel an Frucht und an Lohn übrig bleiben. Und wenn wir mal in die Kirchengeschichte schauen, wie viele Kirchengemeinden in diesen 2000 Jahren Kirchengeschichte gab es, die große Blütezeiten hatten, und irgendwann war davon nichts mehr zu sehen. Wie viele große Frauen und Männer Gottes haben Großes bewirkt, aber irgendwann sind sie in der Bedeutungslosigkeit verschwunden. Das sind ernste Worte, die Jesus an uns richtet. Aber er sagt, das braucht in eurem Leben nicht so zu sein. Jesus sagt, bleibt an mir und ich in euch, dann werdet ihr Frucht tragen. Und das ist das, was Jesus in unserem Leben möchte. Und das ist das, was der Weingärtner in unserem Leben tut. Deswegen schneidet er uns. Deswegen passieren auch unangenehme Prozesse in unserem Leben, die uns auf den ersten Moment nicht gefallen, aber die dem Ziel dienen, dass Frucht in unserem Leben gedeiht. Und so ist das, was Jesus uns ans Herz legen möchte, heute Morgen, jeden Tag an ihm zu bleiben, in ihm zu bleiben. Geistliches Leben ist etwas, das können wir nicht vererben. Das kann jeder nur für sich, das kann jede Generation nur für sich neu entdecken und alleine leben. Und so komme ich zu dem dritten, der Job der Rebe. Was ist der Job der Rebe? So oft denken wir, ja, Frucht tragen, na klar. Nee, aber das, was in diesem Text steht, ist nicht die Aufgabe der Rebe, Frucht zu bringen. Die Frucht ist etwas, was entsteht, wofür die Rebe eigentlich gar nichts kann. Das aber, was die Rebe tun kann, ist so banal, nämlich am Weinstock bleiben, an Jesus bleiben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Entschuldigung. Und über dieses in ihm bleiben möchte ich euch eine Predigt, die es wirklich wert ist, zu hören, ans Herz legen. Wenn ihr euch damit nochmal näher auseinandersetzen wollt, Hans-Peter Reuer, in ihm bleiben. Die findet ihr auf YouTube. Das ist die beste Predigt, die ich zu diesem Thema kenne. Und ich habe auch wenige Gedanken daraus nochmal mit für heute aufgenommen. Hans-Peter Reuer, ein junger Mann aus Österreich, aus Schladming, ist mit 15 Jahren in seiner Kirchengemeinde dort zum Glauben gekommen. Und er hat motiviert mit Jesus angefangen, aber im Laufe der Teenie-Zeit ist hat er gemerkt, boah, das ist so schwer, mit Jesus nachzufolgen. Und mit 18 Jahren hat er das Ding am Nagel gehängt und hat gesagt, ich pack das nicht. Einige Jahre später ist er dem Gründer der Fackelträgerbewegung, Major Ian Thomas, begegnet. Und die haben sich unterhalten und dann sagt Ian Thomas zu ihm, Hans-Peter, Christsein ist nicht einfach. Und Hans-Peter sagte, ja, da kann ich dir nur zustimmen, Christsein ist nicht einfach. Und dann sagt Major Ian Thomas, Christsein ist nicht schwer. Und Hans-Peter Reuer wollte ihm widersprechen, hast du eine Ahnung? Und er fährt fort und sagt, Christsein ist unmöglich. Aus uns heraus schaffen wir es nicht, Christ zu sein. Nur durch Christus können wir Christen sein. Nur in ihm und durch ihn können wir Christen sein. In Christus. Diese intime Gemeinschaft mit unserem Herrn Jesus Christus. In Christus. Da, en Christo steht da im Griechischen. Davon redet das Neue Testament an ganz, ganz vielen Stellen. Und ich befürchte, dass wir eigentlich viel zu wenig darüber reden, um was es eigentlich geht. Wir reden oft über das Thema Taufe. Was denkt ihr, wie oft das Thema Taufe im Neuen Testament erwähnt wird? Kurze Schätzung. 200? 50? 30. 30 Mal Taufe mit Wasser oder mit dem Heiligen Geist. Und trotzdem ist uns das so wichtig, dass wir das praktizieren und uns riesig dran freuen, wenn das jemand tut. Und das ist ein Thema, das uns Christen so wichtig ist, dass daran Konfessionen zerbrechen und neu hervorkommen. An diesem Thema Taufe, 30 Mal im Neuen Testament. Uns ist das Abendmahl wichtig. Wir praktizieren das Abendmahl einmal im Monat. Wie oft, denkt ihr, ist im Neuen Testament von dem Abendmahl die Rede? Schätzung? 29 Mal? 11 Mal. 11 Mal Abendmahl. Und wir feiern es jeden Monat, weil es uns so wichtig ist. Konfessionen zerbrechen daran, weil man unterschiedliche Vorstellungen von dem Thema Abendmahl hat. Es entstehen neue Konfessionen deswegen. Was glaubt ihr, also 30 Mal Taufe, 11 Mal Abendmahl, total wichtig. Was glaubt ihr, wie oft der Begriff in Christo, dieser Begriff in Christus und dieses Konzept davon im Neuen Testament erwähnt wird? 196 Mal. Wie viele Predigten habt ihr darüber gehört? Ich glaube, über Abendmahl und Taufe haben wir mehr gehört. Aber ich glaube, dass das essentiell und elementar wichtig ist. Haben wir wirklich eine Ahnung davon, was es bedeutet, in Christus zu sein und in Christus zu bleiben? Warum kam Jesus von dem Himmel auf diese Erde? Kam er, um uns zu retten? Das hätte er vielleicht auch vom Himmel aus tun können. Er kam, um uns Menschen zu zeigen, wie Gott sich das Menschsein vorgestellt hat. Und er kam, um durch seinen Heiligen Geist dann auch in uns leben zu können. So schreibt Paulus von diesem Geheimnis, Christus in uns, Hoffnung der Herrlichkeit. Hoffnung der Herrlichkeit heißt die Hoffnung darauf, dass die Herrlichkeit Gottes in unserem Leben sichtbar wird, weil Christus in uns lebt und wir in Christus sind. Es geht um nicht mehr, aber auch um nicht weniger in unserem Leben, als darum, dass wir in Christus sind. Christus in uns und wir in ihm. Das ist der Fokus, um den es in unserem Leben geht. Und wenn ich meinen Alltag so anschaue, dann erlebe ich so oft, ich bin beschäftigt. Ich bin beschäftigt mit frommen Dingen, mit Predigtvorbereitung, mit Bible-Session-Vorbereitung, mit Planung für Gottesdiensten, mit Gesprächen, mit Sitzungen und so weiter. Und dabei rückt das, um was es eigentlich geht, so sehr in den Hintergrund. Warum tue ich das eigentlich? Wofür bin ich hier in dieser Gemeinde? Es geht darum, dass wir in Christus sind. Dass ich persönlich in Christus bleibe und dass das Hauptanliegen von uns sein muss, dass wir in Christus bleiben und dass wir Menschen einladen, dahin zu kommen, dass sie in Christus sind und in ihm bleiben. Und wo wir Menschen erleben, die in Jesus Christus sind, dann hat das eine ungeheure Anziehungskraft. Wir merken, dass da nicht nur ein Mensch unterwegs ist, sondern merken wir, dass Jesus Christus in einem Menschen unterwegs ist. Das macht einen Menschen authentisch. Ich habe letztens irgendwann mal von den Wüstenvätern erzählt, wo die mit Jesus gelebt haben, in der Abgeschiedenheit, aber wo Menschen gemerkt haben, mit den Menschen hat es etwas auf sich, was anziehend ist. Und da sind die da hingegangen und haben diese Menschen aufgesucht und wollten etwas davon mitbekommen, von diesem Christus, der in ihnen ist. Und die Frage ist, verändert dich diese Beziehung mit Christus? Passiert dadurch irgendetwas in deinem Leben? Paulus spricht im Galaterbrief in Kapitel 5 von, was aus dieser Beziehung passiert, nämlich Frucht, die der Heilige Geist in unserem Leben entstehen lässt. Dort heißt es, die Frucht, die der Heilige Geist oder der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Und habt ihr gemerkt, da steht nicht die Früchte, die der Heilige Geist hervorbringt, sondern die Frucht. Die Frucht ist diese Dinge in komplett. Da kann ich mir nicht rauspicken, worauf ich Lust habe. Oh, Freude, da habe ich Lust drauf. Aber Geduld, nee, mag ich gar nicht. So wie bei den Bundesjugendspielen. Ja, man sucht sich so drei Disziplinen aus, die einem am besten liegen. 1000 Meter Lauf war immer Mist. 100 Meter bin ich gerne gelaufen. Schlagball werfen, boah, war nichts. Kugelstoßen, das mochte ich. Aber die Frucht ist 10 Kampf, nee, eigentlich 9 Kampf, ne? Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Selbstbeherrschung. Sabine, kannst du nochmal weiterklicken? Vielleicht, wenn du mal so eine Bestandsaufnahme in deinem Leben machst, so das eine ganz gut, das andere nicht so gut. Aber Jesus möchte durch den Heiligen Geist in unserem Leben gleichmäßig wachsende Frucht in unserem Leben gedeihen lassen. In Jesus bleiben heißt in seiner Liebe bleiben, dass seine Liebe mich verändert. Dass ich mich immer wieder jeden Tag neu zu ihm hinkehre und mich von seiner Gnade beschenken lasse und merke, Jesus, ich habe es wieder nicht geschafft. Ich war wieder so ungeduldig, ich war wieder so unfreundlich und mit meiner Selbstbeherrschung war es nicht weit her. Aber Jesus, mach du es, wirk du weiter an mir. Und es geht darum, wirklich das nur aus dieser Verbindung mit Jesus, aus dieser Nähe zu Jesus zu finden und zu erleben. Und Johannes, der dieses Evangelium für uns geschrieben hat, ich glaube, der war es, der es wirklich ein bisschen mehr verstanden hat, was das bedeutet. Von ihm lesen wir, er war der Jünger, der an der Brust Jesu lag, der die Nähe von Jesus gesucht hat. Das ist der von sich selber schreibt, der Jünger, den Jesus lieb hatte. Hatte Jesus den Johannes lieber als die anderen? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, dass Jesus alle 12 gleich lieb hatte. Aber der Johannes war der, der es wirklich verstanden hat und der es in sich aufgesogen hat. Und der verstanden hat, dass wir aus seiner Fülle alle nur Gnade um Gnade empfangen können. Jesus wünscht sich ständige Gemeinschaft mit uns. Und dass, wenn Sünde in diese Gemeinschaft mit uns eindringt, dass wir sie aus unserem Leben entfernen. Von Spurgeon habe ich ein Beispiel gelesen. Er war mit ein paar Leuten draußen auf der Straße unterwegs und plötzlich merken die Diakone, die aus seiner Gemeinde, die mit unterwegs waren, wie er plötzlich stehen blieb, seinen Hut abgezogen hat, zum Himmel geguckt hat und gebetet hat. Sagt sie, haben sie ihn gefragt, was machst du da? Beten kannst du doch zu Hause. Und Spurgeon soll gesagt haben, da ist gerade eine Wolke zwischen mich und Gott gekommen. So in Gedanken sich Dinge eingeschlichen habe und gesagt habe, nee, so will ich nicht weitergehen. Er hat das vor Gott bekannt und dann ist er fröhlich weitergegangen. Und Jesus wünsche ich, dass wir in unserem Alltag Punkte schaffen, wo wir unseren Blick auf ihn wieder ausrichten. Gucken, steht da irgendwas, ist da eine Wolke zwischen uns und ihn gekommen, die zur Seite schieben, dass wir in ihm sind und in ihm bleiben, dass wir immer wieder umkehren. Und das heißt eigentlich Buße. Wir haben oft so ein magisches Verständnis von Buße. Wann habe ich genug Buße getan? Ich habe dann genug Buße getan, wenn ich gemerkt habe, ich habe mich einen Schritt von Jesus entfernt, dass ich wieder zu Jesus zurückkomme und sage, Jesus, hier bin ich wieder, ich will mit dir weitergehen. Und das, was dass ich gerade weg war, das vergib mir bitte. Und so ist es wichtig, dass wir Achtsamkeit in unserem Leben entwickeln. Achtsamkeit ist so eine Idee, die wird uns an allen Ecken und Enden gerade gepredigt. Aber es geht um eine geistliche Achtsamkeit, nämlich so dieses Wahrnehmen, wo stehe ich gerade zu Jesus? Bin ich in ihm, bleibe ich in ihm und gehe ich mit ihm weiter? Dass ich das Brot des Lebens empfange, wie ich es vor 2 Wochen gesagt habe. Und dazu gehört die Stille, dazu gehört die aufgeschlagene Bibel. Und wie auch immer du das praktizierst, ob du mit Jesus spazieren gehst, ob du, mit Jesus eine Pfeife rauchst, ob du ein Lobpreislied singst oder was auch immer. Einfach dieses Ausrichten auf Jesus, in ihm bleiben und aus ihm heraus leben. im Gehorsam leben, den Saft durch mich durchfließen lassen. Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Nichts tun. Nichts, das ist extrem wenig. Und wenn wir ehrlich sind, wir können eigentlich ziemlich viel tun, auch ohne Jesus. Ich glaube, dass wir sehr viele Dinge schaffen können, dass wir sehr viele Dinge aufbauen können. Ich glaube sogar, dass wir einen Gottesdienst planen und organisieren könnten, wo Jesus keine große Rolle spielt. Ich könnte vielleicht sogar eine Predigt halten, die vielleicht auch Zuhörer begeistern würde. Aus mir heraus getan, aber es würde nichts nützen. Der Gemeinde in Sardes, an die der Johannes, der das Evangelium geschrieben hat, später einen Brief schreiben sollte, der ist das passiert. Da sagt, lässt Jesus dieser Gemeinde in Sardes ausrichten, sagt, ich kenne dein Tun und ich weiß, dass du in dem Ruf stehst, eine lebendige Gemeinde zu sein, aber in Wirklichkeit bist du tot. Die Leute in Sardes hatten eine tolle Gemeinde, ein tolles Gemeindeleben. Die Leute liefen draußen vorbei und sagten, boah, da ist was los. Und Jesus guckt dahinter und kratzt am Lack und sagt, Freunde, das, was ihr tut, sieht vielleicht nett aus, aber ich habe mich daraus lange entfernt. Und da sagt Jesus, bleibt in mir. Dazu lädt er uns ein. Da ist die Rede in diesem Text von Frucht. Die Rede von keiner Frucht, dass die Rebe entfernt wird. Aber es ist auch die Rede von mehr Frucht und von viel Frucht, die Jesus gerne schenken möchte. In Jesus zu bleiben, erspart uns nicht, unseren Job zu tun. Erspart uns nicht unsere Arbeit. Wenn ich jetzt allein nur an diese Predigt denke, ich habe viel dafür gebetet, dass der Heilige Geist was tut, dass er heute Morgen zum Reden kommt. Ich erwarte, dass Jesus etwas tut und trotzdem hat Jesus mir nicht erspart, dass ich 20 Stunden dran zu arbeiten, in Vorbereitung zu investieren. Und trotzdem ist es dran, an Jesus zu bleiben und trotzdem kann ich keine Frucht produzieren, die kann Jesus, nur Jesus schenken. Wenn wir an Jesus bleiben, dann wird Frucht entstehen, dann wird sich unser Charakter verändern, dann werden wir ein Stück mehr werden wie Jesus. Und dann werden wir eine Sehnsucht danach haben, dass noch andere Reben an diesem Weinstock werden, dass auch sie Jesus kennenlernen. Dann werden wir Zeugen sein, dann werden wir von dem reden in unserem Alltag, wo auch immer, an unserer Arbeitsstelle, in der Nachbarschaft. Dann werden wir vielleicht über Facebook, über Insta, über was weiß ich auch immer, weitergeben von dem, was Jesus uns bedeutet und wer wir sind. Das Schöne ist, Jesus sagt, wenn ihr in mir bleibt, dann werdet ihr beten, was ihr wollt und ich werde es euch schenken. Wenn wir in dieser Verbindung stehen, wenn wir Jesus anschauen, dann werden wir wissen, was wir beten sollen. Und dann wird Jesus dieses Gebet erhören. Und indem das passiert, wird der Vater verherrlicht. In unserem Leben, wenn wir mit Jesus in Verbindung stehen, wenn wir aus ihm heraus leben, dann wird etwas in unserem Leben passieren, worüber der Vater im Himmel Freude hat, wo er geehrt wird, dass Menschen eigentlich, wie es in der Bergpredigt heißt, tut eure guten Werke vor den Menschen, dass die Menschen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Ja? Leute werden diese Frucht sehen und werden auf Gott aufmerksam werden. Und seine Herrlichkeit wird dadurch größer und sie werden sich ihm zuwenden. Und das wünsche ich uns. Ich wünsche uns, dass wir wirklich mit Jesus unterwegs sind, dass wir an ihm dranbleiben, dass wir mit ihm leben, dass wir diese Verbindung suchen und aus dieser Verbindung heraus leben. Die Pflege des Weingärtners ist unbedingt nötig. Es gibt keine Frucht am Weinstock. An dem Weinstock selber wächst nichts. Da ist immer die Rebe dazwischen. Und an der Rebe wächst die Frucht. Aber dafür ist die Rebe nötig. Aber die Rebe kann diese Frucht nicht aus sich selbst bringen. Die Verbindung ist lebensnotwendig. Und die Pflege des Weingärtners ist wachstumsnotwendig. Und deswegen schneidet der Weingärtner die Reben und pflegt sie, dass daraus etwas wird, was ihn verherrlicht, was ihn groß macht. Und ich wünsche mir, dass du persönlich in Jesus bleibst, aus ihm lebst, dass wir als Gemeinde an Jesus bleiben, aus ihm leben und dass wir es erleben dürfen, wie der Saft durch uns fließt und dass daraus Frucht entsteht, viel Frucht, die unseren Vater im Himmel ehrt, dass Menschen ihn verherrlichen. Amen.